Beim Einleitungswort hat mich etwas eigenartig berührt. Und das war der Hinweis, dass wir so vieles schon von allen Seiten her gehört, gesehen und betrachtet haben. Es gibt Bibelstellen, über die haben wir vielleicht schon 10 oder 20 Ausführungen gehört. Aber dennoch denke ich, und das wurde auch erwähnt, mir ging ja ein neues Licht gnadenvoll auf. Gott kann immer noch etwas neu beleben und wieder groß machen. Und wenn sein Geist Raum hat und arbeiten kann und wir den Glauben dazu haben, dann geschieht's. Jetzt erdreiste ich mich sogar, einen Bibeltext zu lesen, den ich nicht schon 10, 20 Mal verkündigt habe, vielleicht schon 50 Mal. Aber weil es eine neue Anregung war für mich heute Vormittag, erlaube ich mir und habe Freude, wieder über einen kurzen, aber sehr interessanten Text zu sprechen. Noch etwas vorweg. Zunächst möchte ich mal unsere Blicke auf den Gesamtmenschheitslauf hinweisen. Die gesamte Menschheit von Anfang an, bis einmal diese Erde nimmer sein wird, einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, darin ist der Mensch von Anfang an von Gott geplant und Gott hat seine ganze Entwicklung vorausgeschaut, vorausgesehen. Das kann nicht jeder Mensch verstehen. Aber wer überwunden hat und wer den Geist Gottes Raum gegeben hat, dem kann es Gott mitteilen. Dazu ganz kurz nur aus dem Stegreif, wie der Apostel Paulus in die große Philosophenstadt Athen gekommen ist. Da waren kluge Menschen, Philosophen, und allerlei Götter, die angebetet wurden. Und Menschen meinten, sie wären verpflichtet, jedem Gottesgedanken, den irgendein Philosoph einmal gehabt hat, dem müsste man berücksichtigen. Und da sagt der Apostel Paulus, Gott hat den Menschen zeit- und zahlenmäßig Grenzen gesetzt. Das meine ich mit dem Wörtlein. Der Gesamtmenschheitsablauf. Von Anbeginn an bis zu dem Ziel, das Gott den Menschen gegeben hat. Also ganz bedeutungsvoll und wichtig. Gott hat den Menschen zahlen- und zeitmäßig Grenzen gesetzt. Der Bibelleser, der gläubige Bibelleser, weiß aber auch, dass innerhalb dieses Gesamtablaufes Gott noch einmal eine Art Auswahl getroffen hat. Es ging ihm um das Volk Israel. Er wollte unter alten Menschen und Völkern ein Volk haben, dem er sich so mitteilen konnte, dass die anderen Völker fragend wurden, einen Anschauungsunterricht bekamen. Wie es Frühregen gibt, wie es Spätregen gibt, wie Überschwemmung, wie Unwetter, wie Hagel abgeschirmt werden und Gott Segen geben könne, damit er die Leute, mit denen er was Besonderes vorhätte, in besonderer Weise segnen würde, dass die anderen sagen würden, den Gott, unter dessen Schutz ihr steht, der Gott, der euer Schirmherr ist, den möchten wir auch haben. Ich füge gleich ein, möchtest du auch einen Gott haben, der dich vor Schäden, vor Unfall, vor unnötiger Not bewahrt? Möchtest du auch ein Mensch sein, an dem die anderen die Umgebung sieht, was der hat oder was die hat, das möchte ich auch haben. Noch ein dritter Blickwinkel. Also die Gesamtmenschheit und ihr Lauf. Und dann die Auserwählung Israel. Und jetzt komme ich auf die Gemeinde in der Zeit, in der wir leben, um die es jetzt geht, bei aller Erschütterung, bei allem Unrecht, bei all dem Durcheinander, bei all dem Tohuwabohu, das Gott einmal aufgehoben hat, und der Teufel wieder in diesen Durcheinander, in die Sinnlosigkeit hineinführen möchte, da hat er die Gemeinde hineingestellt. Die lokalen Gemeinden und die Gesamtgemeinde Jesu. Ich bin ein Mensch, der musste sehr lernen, mich einer lokalen Gemeinde zu fügen, zu wissen, wo ich hingehöre. Aber über dem allem hinaus die Gesamtgemeinde Jesu nicht aus den Augen zu lassen. Das hat er auch deutlich gesagt. Ich habe noch andere Schafe, die haben einen anderen Stallgeruch. Und die muss ich auch herführen, zusammenführen. Jetzt gibt es noch solche Differenzen. Und die müssen zum Teil auch noch sein, bis dass es einmal ein Hirte und eine Herde geben wird. Und das ist so das Wichtigste, das mir heute Vormittag auf dem Herzen liegt. Die Gemeinde Jesu in unserem Zeitalter, in der Zeit, in der wir jetzt leben dürfen, wo Völker durcheinander gewirbelt werden und keine mehr eine richtige Lösung und Hilfe anbieten kann, und wir alle menschlich gesehen fragen uns auch, wo führt das noch hin, wenn zigtausende, hunderttausende Menschen kommen, unsere Krankenkasse belasten, Pflegekasse belasten, Rentenkasse belasten, die niemals etwas eingezahlt haben und herkommen und teure medizinische Hilfe nötig haben. Wie soll das alles weitergehen? Lob und Dank sage ich, Gott hat eine Gemeinde. Und da dürfen wir unsere Interessen hinwenden und fragen, wo ist mein Platz? Was ist meine Aufgabe? Wo hat mich Gott hingestellt? Wo bekomme ich die Nahrung für meinen inneren Menschen, die ich nötig habe? Wo werde ich richtig bearbeitet? Behobelt, beschnitten, gebohrt und geschliffen. Wo bekomme ich das, was Gott an mir tun möchte? Und was braucht mein innerer Mensch? Was habe ich wirklich nötig? Ach, ihr Lieben, ich bin halt einmal wieder ganz direkt. Ich wünsche, dass ihr so eine Gemeinde seid oder werdet, wo das alles haargenau geschehen kann, was ich aufgeführt habe. Aber jetzt das angekündigte Wort, und zwar Lukas 15, Vers 8 bis 10. Die Gemeinde Jesu, ihre Funktion, was Gott an ihr tut, wie wir dazu stehen sollen, die Gemeinde in Gnadenzeitalter, die ihrer Vollendung zugeführt werden kann. Heute habe ich ausnahmsweise die Bruns-Übersetzung, habe sie selten, aber jetzt habe ich sie einmal. Lukas 15, Vers 8 bis 10. Wenn eine Frau 10 Geldstücke hat und eins davon verliert, wird sie nicht ein Licht anzünden, das ganze Haus fegen und eifrig suchen, bis sie das Geldstück wiedergefunden hat. Und wenn sie es dann gefunden hat, wird sie ihren Freundinnen und Nachbarinnen zurufen: Freut euch mit mir. Ich habe mein Geldstück wiedergefunden, das verloren war. Ich erkläre euch, genauso ist Freude bei den Engeln Gottes über einen einzigen Sünder, der sich bekehrt. Das solle Gott schenken. Dass Gott etwas tun kann, dass heute Vormittag nicht unser Programm dominiert, nicht unsere Absichten, sondern dass Gott heute Vormittag etwas tun kann. Jetzt hole ich wieder raus und fange woanders an. In der Zeit, wo ich gläubig geworden war und die nächsten 10 Jahre, hatte ich die Gnade von Gott, Erweckungen zu erleben, Wirksamkeiten Gottes zu erfahren. Da wurde nicht nur irgendwie ein großer Mann mit Titel und Kittel eingeladen. Da wurde nicht nur mit perfekter Organisation etwas auf die Beine gestellt. Es gab auch bekannte, sehr bekannte Prediger. Aber die haben auf ihren Doktortitel und auf ihre Professur nicht allzu großen Wert gelegt, sondern dass sie ein Werkzeug Gottes sein könnten. Einer dieser Mann war Billy Graham. Und das durfte ich miterleben im Neckarstadion mit 100.000 Leuten, die zusammengekommen waren. Und das war nicht so, dass eben so eine große Menge jetzt da beieinander war. Der Geist Gottes hat so gewirkt, dass es mich tief bewegt hat, wo unter Gebet, unter Tränen, noch vom Krieg geschädigte Menschen vom Geist Gottes so bewegt waren, als der Altarruf kam, da kamen sie nach vorne. Und die Atmosphäre, wenn man das nicht erlebt hat, kann man nicht beschreiben. Vielleicht im kleinen Maßstab, wenn 2 oder 3 beisammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und da hat in unserer Umgebung, ich nenne ihn ein gläubiger evangelischer Pastor, in der Umgebung eine Busfahrt organisiert. Ich denke sogar 2 oder 3. In der ganzen Umgebung wurden dann hunderte Menschen nach Stuttgart ins Neckarstadion gebracht, weil der Mann offen war, dass Gott etwas tun sollte und konnte. In seiner Gemeinde war es auch ziemlich flau. Und hat er gemerkt, ja, vielleicht kann Gott jetzt etwas machen, Gemeinde beleben. Es haben sich 28 Menschen aus seiner Gemeinde richtig entschieden, ehrlich zu Gott hingewendet. Und die Folge war, die waren nachher nicht weg. Die waren in jedem Gottesdienst waren die da. Und was hat der gute Mann dann gemacht? Er hat gesagt, diese Leute, die brauchen wir in der Gemeinde. Und die sollen nicht nur da sein, wenn wir Gottesdienst haben. Die brauchen auch eine Aufgabe. Hat ihnen geholfen, alte Leute zu besuchen, in der Liebe tätig zu werden, alten Omas einzukaufen und irgendwie immer wieder behilflich zu sein. Das hat so eine wunderbare Belebung hat das gebracht. Und die jungen Leute haben so gerne mitgemacht. Junge Menschen, wenn sie richtige Anleitung, richtige Vorbilder haben, sind gerne bereit zu lernen, liebe Geschwister. Und so sollte das auch sein. Doch ging die Sache ganz traurig aus. Warum? Der hat die aktiviert, in Tätigkeit hineingezogen, hat Jugendabende veranstaltet. Schöne Lieder hat man auch gelernt. Das Ganze war etwas lockerer Aber wisst ihr, was da passiert ist? Die sind an Unterernährung eingegangen. Da waren Programme da, da war Aktivität da, da war Bereitschaft war da. Aber die lautere Milch des Wortes Gottes hat gefehlt. Und die Gemeinde Jesu, wenn sie ihre Aufgabe erfüllen soll, liebe Geschwister, in einer Stadt oder in einer Umgebung, da brauchen wir die lautere Milch des Wortes Gottes. Jetzt habe ich vor einigen Tagen wieder erleben müssen, als ich durch die Schweiz fuhr, da frage ich den Bruder, wo ich Dienst hatte, da schau einmal, da sind ja 80, 100 riesige Heuballen, schön abgerundet in Plastiksäcke. Bruder Wegner, die braucht man gar nicht mehr in die Scheune tun. Die kann man draußen stehen lassen, die sind so abgedichtet. Aber diesem Heu wurde etwas beigegeben, damit es, wenn es noch feucht ist, nicht vermodert. So eine Art Mittel, aha, ein chemisches Mittel wurde beigegeben. Sag ich, und jetzt liefern die Bauern ihre Milch dann ab mit diesem chemischen Futter, das die Tiere bekommen. Und da wird überall von dem Übrigen, was gepanscht wird, will ich gar nicht einmal reden. Und dann kommt das alles auf den Markt. Ist nicht mehr das, wie es Gott ursprünglich gedacht hat. Die lautere Milch des Wortes Gottes. Schöne Vorträge sind interessant und die können auch Wissen vermitteln, können Informationen mitbringen. Aber die lautere Milch des Wortes Gottes, und das hat dort in der Pfarrgemeinde gefehlt. Einer war übrig geblieben von den 28. Und dessen haben wir uns angenommen. Er wäre auch beinahe draufgegangen. Es war so viel Liebe nötig. Man musste so viel Zeit für ihn aufwenden, Gebet aufwenden. Und dann allmählich, wo die richtige Nahrung bekommen hatte, weißt du, was dann kam? Glaube kam in sein Herz hinein. Friede und Freude. Und noch etwas, selig sind die, die da hungert und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn die bekommen etwas, die sollen satt werden. Das wollte ich vorausschicken. Aber jetzt zu meinem Wort, das ich gelesen habe. Gesunde Gemeinde, lautere Milch des Wortes Gottes, herzliche Liebe und Erbarmen untereinander, keine misstrauischen Blicke gegenseitig, keine Afterreden gegenseitig. Was kann ich in der Gemeinde dazu tun und dazu bringen, dass der Heiland sich wohlfühlt, dass der Geist Gottes wirken kann? Und wenn ein Mensch sich hinkehrt, auch heute Vormittag in dieser Stunde, ehrlich von der Bibel, dem Worte Gottes bewegt, vom Geiste Gottes bewegt, dass eine Freude im Himmel ausgelöst werden kann, das bewegt mich so, das ist mir so groß, dass der Himmel teilnimmt. Wenn nicht Kinder verwöhnt, wenn nicht Kinder drangsaliert werden und die Älteren ihre Aggressionen an ihren auslassen. Wenn Gott durch sein Wort und durch seinen Geist eine gute Atmosphäre bewirken kann, dann ist große Freude im Himmel. So viel an dir liegt, so viel an mir liegt, will ich mich gerne so einem Wort, wie ich jetzt lesen durfte, öffnen, es mir wirken lassen, damit der Himmel nicht nur sieht, was in der Ukraine geschieht, was in Syrien geschieht und was im Mittelmeer geschieht, diese Herzlosigkeit, diese Rücksichtslosigkeit. Und der Mensch, das Ebenbild Gottes, in so schändlicher Weise geschädigt wird. Gott helfe uns dazu. Also die Gemeinde Jesu in dieser Endentwicklung hat eine ähnliche Aufgabe wie Israel im Alten Testament, wie Gott im alten Israel durch Propheten und besonders gesalbte Gottesmänner gewirkt und gearbeitet hat. So möchte der Heilige Geist in der Gemeinde Jesu in den letzten Stunden, die wir noch haben, wirken können. Und da klopft er bei manch einer Gemeinde an. Ich stehe vor der Tür. Eure Programme verdrängen mich. Eure Pläne verdrängen mich. Eure eigene Theologie steht zu sehr im Vordergrund. Ich stehe vor der Tür und möchte rein. Wir wollen nicht über andere Gemeinden reden, schauen. Heute Vormittag. Und wenn ihr mich reinlässt, wenn du dich in den Herr Jesus, in dein Herz hineinlässt, dann bringt er was mit. Was bringt er mit? Eine volle Kasse? Nein. Was bringt er mit? Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Wenn das Raum hat, liebe Geschwister, dann erfüllt die Gemeinde Jesu, ob klein oder groß, ihre Aufgabe. Jetzt möchten wir uns dem Bild zuwenden, das Jesus über die Gemeinde gegeben hat. Und da steht einmal etwas, das muss ich sehr betonen. Und ich kann das sehr betonen, weil ich es erlebt habe, Geschwister. Buchstäblich erlebt habe. Wenn eine Frau 10 Geldstücke hat und eins davon verliert, Verlust, Verlust, wer ist diese Gemeinde? Wen meint Jesus mit dieser Frau? Eine Frau, ich denke, eine verlassene Frau. Eine Witfrau, weil sonst der Mann das Geld gehabt hätte, früheren Zeiten. Und die hatte 10 Groschen. Aber jetzt bitte nicht mit Millionen und Milliarden rechnen. Unsere Alten haben mir immer wieder erklärt, wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Wenn es da von einem Groschen gesprochen wird, dann ist das nicht so minimal, dass man da gar nicht drüber reden sollte. Das war ein großer Verlust für diese Frau. Für eine Witfrau, die keine Rentezahlung damals hatte. Vielleicht nur von dem gelebt hat, was der verstorbene Mann zurückgelassen hat. Kärglich gelegt hat. Und wenn Kinder da waren, sind beigesprungen, haben geholfen, irgendwo Hilfe her, dann war das gut. Aber wenn eine Frau nur 10 Groschen hat, jetzt könnte ich über 10 reden. 10 Gebote, 10 Pfunde, 10 Jungfrauen, das symbolisiert so eine runde Zahl. Was sind denn die 10 Groschen, die diese arme Witfrau anvertraut bekommen hat? Alles, was Jesus hatte. Von dem Meinen wird es nehmen. So erklärt Jesus den Heiligen Geist. Mann, ich habe Leute hüpfen und springen sehen. Schreien und rennen habe ich die gesehen. Die waren in einem Eifer und ich lehne das noch nicht einmal herzlos ab. Denn wenn ein junges Gotteskind einmal rennt und springt und emotional geworden ist, dann sollte er dann nicht gleich mit einem Eimer voll kalt Wasser da kommen. Das ist schon gut. Aber es geht mehr als um ein bisschen emotionelle Segnungen. von dem meinen wird es nehmen, der Heilige Geist. Und euch wird es geben. Und von seiner Fülle haben sie alle genommen, Gnade und Gnade. Und da pflege ich meine Zuhörer gerne direkt ansprechen, liebe Geschwister. Und da wollen wir den Wegner auch nicht ausklammern, der da vorne steht. Heinrich Wegner, hast du heute von dieser Fülle schon etwas genommen? Oder bist du jetzt in die Gemeinde hier gekommen, weil es so auf dem Plan steht, weil das so ausgemacht war? Die werden lernen nehmen, von meiner Fülle werden sie nehmen und euch geben. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade und Gnade. Lob und Dank habe ich heute Vormittag schon genommen. Aus der Gnadenfülle dessen, was Jesus erworben hat am Kreuz von Golgatha. Diese wunderbare Segnungen und Wirkungen des Heiligen Geistes. Sag mir, hast du wirklich Frieden und Freude und Gewissensruhe? Oder vegetierst du nur? Leidest du an Unterernährung, um auf das Wort vorher zurückzukommen? Kannst du jetzt das bekommen, was Gott dir geben möchte, dann solltest du das Wort, das hier zur Betrachtung steht, näher in Augenschein nehmen. Die hat alles bekommen, Gemeinde der Endzeit. Du hast alles, was Jesus Christus erworben hat, als er sprach, es ist vollbracht. Die ganze Fülle war in ihm. Und so wie die ganze Fülle Gottes in Jesus Christus war, soll sie im Leib und in der Gemeinde Jesu auch sein. Und jetzt das, was mich so bewegt. Wenn sie eins von diesen anvertrauten Geldstücken verliert, ich betone noch einmal, da geht es nicht um einen Groschen, da geht es um geistliche Werte. Ganz gut erinnere ich mich an ein Erlebnis, das war 1969, ist schon lange her. Aber Erlebnisse, die man mit Gott gemacht hat, liebe Geschwister, die bleiben. Die finden wir auch ganz gewiss wieder. Wir hatten damals gerade erst das Telefon bekommen und ich musste dringend einen Anruf tätigen. Und damals war es mit dem Telefon so, meistens hat es nicht getan, ab und zu hat es getan. Und genau, wo ich jetzt ein wichtiges Gespräch führen möchte, und zwar ging es da um Autoversicherung, tut das Telefon nicht. Ah, 200 Meter ist so eine gelbe Zelle, Telefonzelle, ah, da gehst du schnell hin. Und dann hatte ich eine dumme Angewohnheit. Hast du das auch schon einmal gehabt? Oder machst du immer alles richtig? Ich muss euch gestehen, ich habe eine dumme Angewohnheit gehabt. Ich habe mein Portemonnaie aufs Telefonbuch gelegt und je nach Bedarf dann die Groschen rausgenommen. Heute hat man ja Handys, läuft alles ganz anders, weiß ich. Aber damals war das so. Da habe ich nach Bedarf die Groschen da oben reinlaufen lassen und war so ins Gespräch vertieft, dass ich noch, wo ich eingehängt habe und weggehe, mein Portemonnaie da habe liegen lassen. Dann komme ich nach Hause und da habe ich meinen Verlust bemerkt. Und da waren damals etwa 890 D-Mark. War damals sehr viel, 1969. Da habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich mein Portemonnaie in der Telefonzelle gelassen. Sagt meine Frau, jammer doch nicht, geh doch zurück, vielleicht ist sie noch drin, das Geld. Dann laufe ich zurück und mir war es mulmig. Es war ein schmerzlicher Verlust. Und wenn das, was fehlt in der Gemeinde Jesu, nicht mehr da ist, richtig schmerzlich wird, dann ist es richtig. Dann macht kann Gott das tun, was er will. Ich gehe zurück, aber da war kein Portemonnaie mehr da. Wisst ihr, was dann geschah? Ja, manchmal muss ein Verlust eintreten. Gemeinde Jesu, kannst du Verlust bei dir feststellen? Bruder, Schwester, kannst du Verluste, geistliche Verluste bei dir feststellen? Fehlt da irgendwie etwas? Aber weißt du, was man da lehrt? Not lehrt beten. Und wir hatten mit dem Hausbau begonnen. Und jetzt sollte ich eine so hohe Rechnung bezahlen. Das war ein schmerzlicher Verlust. Da bin ich ins Schlafzimmer hineingegangen und habe so herzlich gebetet: Herr Jesu, ich bringe meine Familie in unnötige Not und Schwierigkeiten, weil ich nicht achtsam und wachsam genug bin. Hilf mir doch. Ich habe gebetet, nicht 2-3 Minuten. Wenn der Heinrich Wegner Schwierigkeiten hat, dann kann er viel intensiver und viel länger beten. Und deshalb muss manchmal Gott Schwierigkeiten und Not schicken. Ich habe gebetet, vielleicht 2 Stunden, und dann kommt die Berührung, kennst du das? Ich nehme das in meine Hand. Dann kommt eine Ruhe, Glaubensruhe, Glauben können kommt ins Herz hinein. Der Glaube ans Wort Gottes, an die Verheißungen, stille werden und alle Hilfe nur vom Herrn erwarten und so lange beten, bis ich Gewissheit habe, er hat mich erhört, er übernimmt die Sache. Dann brauche ich nicht mehr viele Worte machen. Da kommt Freude ins Herz hinein. Am nächsten Tag, ich denke so um 11:30, klingelt Nachbarsfräulein. Ich denke, es war ein Samstag. Sagt: Herr Wegner, wie wär's mit einem Besuch im Rathaus, im Fundbüro? Ja, dann habe ich schon gewusst. Geschwistererlebnisse, die man mit Gott macht. Das ist was anderes als Theorie. Ich sage nicht, dass wir nicht Theorie nötig hätten. Gott klagt auch einmal, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Es muss Erkenntnis gelehrt werden. Es gibt Belehrungen in der Gemeinde. Ist dringend nötig. Aber das sollte zum Erleben führen. Und mir ging es wie der Frau. Die hat den schmerzlichen Verlust. Gott hat das zugelassen. Endzeitgemeinde, du hast so vieles verloren, so sehr vieles verloren. Vielleicht sind einige hier direkt in unserer Mitte. Da fehlt die Liebe zum Ehemann, zur Ehefrau, zu Bruder, zu Schwester. Oder da ist kein Friede da, keine Freude da. Das sind starke Verluste, die sich so negativ auswirken können in der Nachfolge Jesu. Was macht diese Frau? Das ist die Lektion. Jeder, der jetzt feststellt, heute Vormittag, dass Friede, Freude, Ruhe oder das Leben überhaupt fehlt, lass dir doch den Rat von der Bibel geben. Ich wäre nicht darauf gekommen. Mir hat Gott durch Erlebnisse geholfen, das zu begreifen und zu verstehen. Wenn sie nun so einen Verlust hat, jetzt 5 Punkte noch. Erstens, wird sie nicht ein Licht anzünden? Ja, war's da dunkel geworden? Die Sünde macht dunkel. Hass macht dunkel. Geldliebe verdunkelt die Seele. Eitelkeit verdunkelt die Seele. Hoffart, das verdunkelt alles. Die Sünde ist der Finsternis. Ist die Finsternis. Was hat sie zu machen als alles Erstes? Licht anzuzünden. Ja, wie viele Kerzen braucht man dann da? Gar keine. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln. Jesus muss auf den Leuchter, nicht ein Bruder. Nicht der Name einer Bewegung, liebe Geschwister, nicht unser Name. Jesus muss auf den Leuchter gestellt werden. Und wenn Jesus auf den Leuchter gestellt wird, wenn das Feuer des Heiligen Geistes Licht bewirkt, dann sieht man auf einmal alles ganz, ganz anders. Ja, was sieht man denn da, wenn das Licht aufgeht? Ich habe vor 2-3 Tagen so, habe einen etwas kleinen Raum, so 2-3 Schachtel unter meinem Bett herausgeholt, da hatte ich dann so alte Sandalen noch aufgehoben. Und dann mache ich rauf, und in dem Moment kommt das Licht am Fenster, so ein Licht am Fenster rein. Dann habe ich Spinnweben gesehen und einige sind noch weggeflitzt. Ungeziefer. Gibt's da Kakerlaken? Gibt's da Dinge, die unangenehm sind, die sich gern im Finstern aufhalten? Versteckst du irgendetwas? Verbirgst du irgendetwas vor dem Gott? Oh, habe ich gesagt, ich kann nicht warten, bis der Frühjahrputz kommt. Das muss ich demnächst mal wieder reinmachen, saubern, Spinneweben raus. Warum? Das Licht hat hineingeleuchtet. Und wenn sie ein Licht angezündet hat, was wird sie dann machen? Fegen? Nein, das ganze Haus fegen, nicht fegen. Wenn sie gesehen hat, wie es aussieht, wenn man in eine Versammlung kommt und sieht, wie es wirklich aussieht, da gehört der Bußbesen gehört einmal her. Einmal wirklich gründlich Buße tun. Gibt's da versteckte Dinge, Ungereimtheiten, Unversöhnlichkeiten, Hobbys, Liebhabereien? Bruder Wegner, gehst du nicht zu weit? Ich geb's halt weiter, wie es Jesus sagt, ich versteck mich dann hinter ihm. Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Was dich interessiert, für was du Zeit, Geld und Kraft aufwendest, vielleicht auch die Ellenbogen ein bisschen gebraucht, dich lieblos noch durchsetzt, da ist das Herz beim irdischen Schatz. Bist du bereit, das Licht hineinleuchten zu lassen? Und wenn jemand käme, oder ein Paar, oder alle sagen würde, auch bei uns ältere Geschwister, Bruder Wegner, da haben sich Spinnweben angesammelt. Was kreucht da alles rum? Ich komme zu dir, Herr Jesus. Ich brauche Reinigungsgnade in meinen Gedanken, in meinem Verhalten in der Gemeinde. Gib mir neue Reinigung. Das möge Gott schenken. Und wenn sie dann das ganze Haus gefegt hat, nicht so ein paar Ecken auslassen. Ihr Hausfrau, ich neige dazu, einmal schnell, schnell, schnell. Gründliche Reinigung. Gründlich einmal alles dem Herrn dargebracht. Sein Herz vor ihm ausschütten, die Not darbringen, den Mangel darbringen. Wenn sie dann das Haus gefegt hat, Stritte, wird sie da nicht suchen? Ja, was denn suchen? Im gereinigten Haus, im gefegten Haus, mit einem bußfertigen Herzen, mit einem ehrlichen, aufrichtigen Herzen vor Gott, da sucht man. Und wie lang sucht sie? Eine Stunde? Zwei Stunden? Steht hier geschrieben. Bis sie den Groschen gefunden hat. Meine alten Brüder, Mann, waren die hart. Ich habe manchmal ein bisschen was gegen die gehabt. Die haben nicht gesagt, wenn der Heinrich Wegner ein Bewegchen oder Verlust hat, komm, armer Kerl, wir trösten mich. Weißt du, was die zu mir gesagt haben? Geh ins Kämmerlein und komm erst wieder raus, bis du die Hilfe des Herrn erfahren hast. War nicht so schön. aber sehr nützlich war es. Und hat es öfter Erlebnisse gegeben. Heute gibt man sich mit ein bisschen frommer Theorie, mit Zusatzwissen gibt man sich zufrieden. Also so lange suchen, bis sie es gefunden hat. Und wenn sie es gefunden hat, was ist dann? Dann macht man ein langes Gesicht, gucke ganz traurig und bissig drein, so damit die Leute, die Verwandten sagen, wenn bloß nicht so wird. Nein, wo die hingeht, da gehe ich nicht hin. Nein, die richtige Werbung ist, wenn das Licht aus dem Herzen leuchtet. Gerade was gefunden betrifft, meine Mutter, ihre Mutter, war so ein feines Gotteskind. Ich weiß nicht, hat sie 4 oder 5 Volksschulen oder Grundschulen gehabt, aber herzensgute Frau. Ich glaube nicht, dass man ihr hätte Handy in die Hand geben können. Die hat es verkehrt drum angeschaut, die hat gar nicht gewusst, was man machen soll damit. Aber eine Herzensgüte. Und da geht sie eines Morgens, geht sie hinaus, so 4 Kilometer etwa, außerhalb, wo der Weinberg war, da sie dann gearbeitet. Wo sie in den Weinberg da hineinkommt, war eine wunderbare Blütenpracht. Die Lärchen haben gezwitschert, blauer Himmel, Sonnenschein der Gnade war da, so eine leichte, lockere, gute Atmosphäre. Ach, hat sie gesagt, Herr Jesus, bevor ich an meine Arbeit gehe, knie ich mich da zwischen die Weinstöcke da nieder. Jetzt muss ich dich loben und muss dich preisen und muss dir von Herzen Dank sagen. Ich will dir danken, dass ich die Arbeit tun kann. Ich will dir danken, dass ich Brot, Wasser und noch mehr habe, dass es uns so gut geht. Aber da war der Teufel, der hat gesagt, wenn dich da jemand im Weinberg sieht zwischen den Stücken Knie und beten, dann wird's im Dorf heißen, ja, das ist tatsächlich eine Betschwester. Das war ihr Spottname. Die Betschwester, weil sie Versammlung hatte. Aber Herr Jesus, ich freue mich. Und dann geht sie, kniet sich nieder und betet. Sie sagt zu mir, du Heinrich, ich weiß nicht, wie lange ich gebetet habe. Aber auf einmal stand er da, Jesus, und sagt, der Friede sei mit dir. Und da kam eine Freude ins Herz hinein. Glauben wir noch an Wirkungen des Heiligen Geistes? Glauben wir noch an Berührungen, liebe Geschwister? Gott schenkt's. Und hat sie so Freude gehabt, hat ihr Körbchen zusammengepackt und hat gesagt, ah, jetzt kann ich nicht schaffen, obwohl sie schweben ist. Gell? Schaffen, Häusle bauen, jetzt kann ich nicht schaffen. Das muss ich meinen Geschwistern sagen. Ich habe so eine große Freude. Hast du das schon erlebt? Freude der Sündenvergebung. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin frei. Nicht nur vergeben, ich bin frei. Christus schenkte mir das Leben. Ein neues Leben. Hast du das? Oder redest du nur über Wiedergeburt? Und Friede und Freude. Gott schenke das. Ich spüre das ganz genau. Das hat nicht mit Fühlerei zu tun, das ist ein Glaubensempfinden, dass hier Leute da sind, da sind Verluste da, die brauchen das wieder. Der Opa, der war dann draußen, vom Weg, vom Rückweg, der hat einen Steinbruch da unter sich gehabt, der kommt gerade davor und sieht seine Elisabeth nach Hause gehen. Schreit er, ja Elisabeth! Machst du schon Feierabend? Du bist du erst vor 2, 3 Stunden rausgegangen. Mann, lass mich, ich habe den verlorenen Groschen gefunden. Ich habe etwas, das hatte ich vorher nicht gehabt. Und dann ist sie gegangen. Und dann kam man zusammen. Und wisst ihr, die anderen, so viel sie erreicht hat an dem kurz vor Mittag, so 6 oder 7, die waren nicht neidisch, Die waren nicht misstrauisch, na, was ist jetzt auf einmal mit der los? Die haben sich mitgefreut von ganzem Herzen. Du, das ist so schön, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, Bruder Wegner, kommt dann die Schwiegermama nicht mehr auf Besuch? Doch, die kommt meistens dann gerade nachher. Und ich schicke der liebe Gott. Und die bringt dann auch noch ganz komische Ideen. Es kann die Schwiegertochter auch sein, nicht damit ich falsch verstanden werde. Die schickt der liebe Gott, damit du testen kannst, ob Friede und Freude echt ist. Oder ob das nur so kurze Stimmung ist. Wertvoll. Das hat die anderen so von Herzen gefreut. Und die waren so glücklich und so froh. Ich hatte mal in der Schweiz eine gesegnete Evangelisation, anschließend noch so ein bisschen Gemeinde-Nacharbeit gehabt. Da kommt ein Mädel, sagt Bruder Wegner, ich brauche den Heiligen Geist. Bitte würdest du beten mit mir? Ich spür's ganz genau, wer Christi Geist nicht hat. Der kann gar nicht sein. Der gehört einer Konfession an, aber meistens sich selber. Aber wenn man dann Christi Geist hat, dann hat man Freude, das zu tun, was Jesus will. Betest du? Habe ich gemacht. Ich habe gebetet mit dir, vielleicht so 4-5 Minuten. Und ich hatte innerlich Freude und hatte Ruhe darüber. Und wo wir aufhören, wir waren auf der Knie, da steht sie dann auf. Sag, Bruder Wegner, jetzt war es wieder nichts. Ja, sag, so darfst du das nicht anschauen. Der liebe Gott ist doch kein Automat. Jetzt drückt man da aufs Gebetsknöpfchen und dann kommt das alles so. Ja, du musst ihm schon ein bisschen Zeit und Gelegenheit lassen, das auch zu tun, was wir gebetet haben. Dann habe ich noch einmal kurz Predigt gehalten. Sie soll doch dem auch glauben, wir haben ja gebetet. Ich merke es. Geht rein bei ihr. Ich denke, 8 Wochen oder so später komme ich wieder in die gleiche Gemeinde. Er steht vor mir, das Mädchen. Sagt sie zu mir, Bruder Wegner, mit strahlendem Gesicht. Ich hab ihn. Da sage ich, ja, was denn? Ich habe ja gewusst, was sie meint. Aber ich wollte, dass sie das auch bekennt und sagt. Ja, was hast du denn? Ha, den Heiligen Geist habe ich. So sage ich, das ist so schön. Jetzt müssen wir noch beten, dass er dich auch bekommt. Aha. Dann die Probleme bei den sogenannten Leuten des vollen Heils. Die wollen den Heiligen Geist. Aber der will dich haben. Und wenn er dich bekommen kann, dann ist in der Gemeinde heller geworden. In der Familie ist es heller geworden. Könnte das auch im Berufsleben bei den Nachbarsleuten noch heller werden? Wenn man Christen zum Bekenntnis zwingt und die Kraft des Heiligen Geistes fehlt, das ist eine jämmerliche Sache. Also ich schließe, liebe Geschwister, wenn es fehlt, ein Licht anzuzünden, das Wort Gottes, Jesus auf den Leuchter stellen, fegen, gründliche Buße tun, alles in Ordnung ins Licht bringen und dann suchen, bis man's gefunden hat. Und dann das Pfund nicht verstecken. Hingehen und bekennen. Glaubt mir, das erlebte Bekennen wirkt ganz, ganz anders. Theorien, da gibt's hunderte, tausende von Büchern. Gute Bücher, sehr gute Bücher. Aber ich hab's kürzlich irgendwo gesagt, was macht der Teufel? Wenn er uns hindern will, an der Bibel zu lesen, dann schickt er dir 500 gute Bücher. Und dann liest du in den Büchern und legst dir erst die Bibel daneben. Schade dann dafür. Gott helfe, dass wir finden und bezeugen können. Amen.
Amen.
Können wir aufstehen? Ich hätte noch kurz gebeten. Herr Jesus, Frieden bezeugen können wir. Wir können säen, wir können pflanzen, wir können begießen. Aber das Gedeihen, das Wirken willst du schenken. Ich bitte dich, geh durch die Reihen, zeige Mangel, zeige Verlust auf. Nicht um uns zu beschämen, nicht um uns zu bestrafen, sondern damit der Mangel aufhöre. Friede und Freude kommen kann. Hab herzlichen Dank für dieses Beisammensein. Amen.
Von weh, ohne See.